jetzt habe ich einfach den falschen Stecker rausgezogen. Oh ja. Gott. Oh, tut mir leid. Ohne Strom geht natürlich nichts. Zur Erinnerung, letztes Mal hat man ja gesprochen über topologische Räume und man kann sagen, also ein topologischer Raum besteht zunächst mal aus einer Menge und dann dazu eine, ja, man könnte sagen, eine Struktur. Wir haben ja schon verschiedene Strukturen gesehen, die man solchen Mengen also zuordnen kann. Und in diesem Fall haben wir diese Struktur eine topologische Struktur genannt oder kurz, man nennt sie Topologie. Können wir nochmal vielleicht die Definition kurz wiederholen von einer Topologie. Also X heißt Topologie, wenn drei Bedingungen erfüllt sind, die klemme ich mal hier so rein. Eins, zwei. Und drei, nur zur Erinnerung. Also man verlangt also immer, dass die leere Menge da drin ist und dass die gesamte Menge da drin ist. Und das nächste geht dann über Durchschnitte und Vereinigung. Und das erste, was man sagt, also endliche Durchschnitte von Elementen aus Skript X sollen wieder in Skript X drin sein. Und das kann man eben einfach formulieren mit zwei Mengen. Wenn man es für zwei Mengen fordert, hat man es auch für endlich viele Mengen gefordert. Man kann das ja dann iterieren. Also dann sieht es so aus, wir nehmen zwei Elemente aus Skript X her und dann soll daraus folgen, dass der Durchschnitt auch wieder in Skript X drin liegt. Und das nächste war dann, ja, wenn wir also irgendwie eine Teilmenge haben von Skript X, die können wir immer als Indexmenge nehmen. Und das heißt mit anderen Worten, wenn wir irgendeine beliebige Teilmenge von Skript X haben, fordern wir, dass die Vereinigung über die Teilmengen, die wir hier ausgezeichnet haben, also über die Elemente von A, dass die der ganze Raum X sind. Und jetzt sollte man noch sagen, was dieses Skript X überhaupt sein soll. Das hat man hier implizit schon verwendet. Das ist eine Kollektion von Teilmengen. Das heißt also, die Topologie selbst ist eine Teilmenge von einer Potenzmenge. Wenn Sie das Wort Potenzmenge nicht verwenden wollen, dann sagen Sie einfach, Sie haben eine Kollektion von Teilmengen ausgezeichnet. Also das soll eine Topologie sein. Also wenn man das zum ersten Mal sieht, sieht das natürlich sehr abstrakt aus. Wie übrigens auch bei allen anderen Axiomsystemen, die Sie also bei mathematischen Theorien sehen am Anfang, steht relativ, also meistens ist das ein relativ einfaches Axiomsystem, mit dem man eigentlich nichts anfangen kann. Das ist auch eigentlich verständlich, weil eben eigentlich alle Lehrbücher falsch rum aufgeschrieben sind. Also sozusagen, die fangen eigentlich mit dem Ende an und erzählen dann die Geschichte vorwärts. Die Axiomsysteme, die man sozusagen am Anfang findet, sind eben eine gute Beschreibung von dem, was man dann machen will. In diesem sozusagen Umfeld will man sich bewegen, da erklärt man also die Begriffe und Vorgehensweisen. Aber um zu wissen, wenn man an einer Theorie arbeitet, welches darin die Grundbegriffe sind und welches die Grundregeln sind, unter denen man alles andere sozusagen erzeugen kann, ja, da muss man also schon sozusagen die ganze Theorie irgendwann mal durchgegangen sein, um daraus also das Wesentliche herauszufiltern. Und man sieht dann eben in den Büchern am Anfang das Wesentliche, aber man sieht nicht, wie man es sozusagen aus dem Allgemeinen rausgefiltert hat. Hier auch topologischer Raum. Die wesentlichen Dinge kann man mit diesen drei Axiomen beschreiben, aber umgekehrt gesehen, wenn ich also sozusagen nur diese Definition des Axiomsystems nehme, dann habe ich doch ein ziemlich riesiges Gebiet, also damit erfasst. Da passen also topologische Räume darunter, an denen Sie also mit Sicherheit nicht interessiert sind. Die meisten davon also können sich ja vielleicht die Aufgabe stellen, gegeben eine endliche Menge, man produziere alle Topologien auf dieser endlichen Menge. Also da muss man eine Teilmenge der Potenzmenge nehmen von dieser endlichen Menge, das wäre ja auch wieder eine endliche Menge. Und dann die eben so arrangieren, dass diese drei Gesetze erfüllt sind. Und da gibt es Arbeiten drüber, die dann sagen, also die Anzahl der Topologien auf endlichen Mengen wächst so und so mit der Anzahl der Elemente in dieser Menge. Aber natürlich sind das Tausende, Abertausende von Topologien, die Sie so definieren können. Da kümmert sich kein Mensch drum. Also so ist es nicht. Das heißt nicht, dass man jetzt alle Objekte studieren soll, die eben über diese Definition gegeben sind. Das wäre unmöglich. Aber es sollten jedenfalls alle interessanten Objekte darunter fallen, von denen man mehr wissen möchte. Tatsächlich ist aber so, die Objekte in der Mathematik sind umso interessanter, je mehr Struktur sie haben. Das sind jetzt hier Objekte mit relativ wenig Struktur, also nur eine einzige jetzt, eine topologische Struktur. Aber die topologischen Räume werden dann sozusagen zusätzliche Strukturen bekommen und dann wieder zusätzliche Strukturen, sodass dann die Klasse der topologischen Räume immer weiter eingegrenzt wird, aber interessantere Räume entstehen. Also beispielsweise, ganz wichtige Struktur ist, vielleicht einen kleinen Zwischensatz, dann kann ich das, was ich sagen will, noch besser ausdrücken. Und zwar, wenn ich etwas über topologische Räume sagen will und überhaupt etwas sagen will, darüber, wie man also Topologien produziert, dann würde man eben eigentlich nicht so vorgehen, wie ich gerade gesagt habe, was man bei endlichen Mengen machen kann. Da könnte man also die Topologien tatsächlich aufzählen. Bei unendlichen Mengen geht es ja nicht mehr, da hat man unendlich viele Elemente in so einer Topologie drin. Und dann war letztes also ein ganz tolles Hilfsmittel gesehen, wie man doch eine Topologie angeben kann, obwohl man eine unendliche Menge vor sich liegen hat. Und das war eben der Begriff der Basis. Also können wir das auch nochmal kurz wiederholen. Sagen wir das mal so. Also B, auch wieder eine Teilmenge von der Potenzmenge von X, heißt Basis. Wenn, ja gut, sagen wir wieder, die leere Menge sei drin. Wir brauchen jetzt nicht zu fordern, dass die ganze Menge in der Basis drin ist. Das wird eine Folgerung gleich sein. Nämlich hier die Vereinigung über alle Basiselemente soll X sein. Und dann gibt es noch so eine eigenartige Bedingung, eine Durchschnittsbedingung, die sagt, wenn man eben zwei Basiselemente hat, B1, B2 aus der Basis, dann muss nicht unbedingt der Durchschnitt von diesen beiden Mengen eine Basis sein, aber man sollte dann wenigstens haben, es gibt ein Basiselement, nennen wir es mal B3, in B mit der Eigenschaft, dass B3 mit, falscher Fond, B3, B1 geschnitten, B2. Und erinnern Sie sich noch daran, letztes Mal hatten wir ein paar Basen für ein R hoch 2 zum Beispiel uns angeguckt. Einmal diese Quadrate oder Rechtecke als Basiselemente, offene Rechtecke oder offene Kreise, zum Beispiel im R hoch 2. Und zum Beispiel, wenn man jetzt also die Basis nimmt, die durch offene Kreise gegeben sind, dann stellt man fest, also der Durchschnitt von zwei offenen Kreisen ist nicht wieder ein offener Kreis. Insofern wurden also die offenen Kreise dann keine Basis bilden, wenn man wirklich diese super strenge Vorschrift sich vorgeben würde, dass der Durchschnitt wieder in der Basis liegt. Aber wir haben auf jeden Fall, dass wenn man Durchschnitt von zwei Kreisen nehmen, dann finden wir da drin wieder ein Objekt aus der Basis. So wie ich es jetzt hingeschrieben habe, stimmt das Ganze noch nicht. Da ist noch ein Fehler drin. Wer hat den entdeckt? Da haben wir nichts drüber gesagt. Wenn es leer wäre, wäre es natürlich kaum eine Aussage, nicht? Ja. Und wie kann man das also verhindern, dass es leer ist? Nee, ich muss noch ein bisschen mehr sagen. Ja? Ja, auch das ist nur die halbe Wahrheit. Und zwar muss man sagen, dass also für alle, müsste man da vorschreiben, für alle Punkte x aus b1 geschnitten b2 x gibt es ein b3, sodass das gilt.
Okay.
Also ganz wichtig, das zu merken. Sonst kommt man wirklich in diese Situation rein, wo man also hier ein leeres Statement hat, was man ja nicht will. Okay, das war also die Möglichkeit, also eine Topologie sozusagen zu generieren. Man gibt also endlich viele, oder es müssen nicht unbedingt endlich viele Basiselemente sein, aber irgendwie normalerweise gibt man eben eine Basis mit einer endlichen Vorschrift. Die kann aber eben unendlich viele Basiselemente generieren, wie zum Beispiel die Vorschrift, nehme alle Kreise im R2. Damit hat man unendlich viele Basiselemente beschrieben. Und wie produziert man aus einer Basis eine Topologie? Ja, die Maschine, die das macht, nimmt alle Basiselemente und bildet Vereinigungen. Vereinigung, 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 Vereinigung. Ja, und alle diese Vereinigungen sind dann Elemente der Topologie, oder der Fachausdruck dafür wäre denn, alle diese Vereinigungen sind offene Mengen. Ja? Also Konvention, Sprechweise, wenn ich also ein Element aus X nehme, dann nenne ich das offen. Und dann gibt es ein Pendant dazu. Eine Teilmenge heißt abgeschlossen. Und diese Begriffe kennen Sie aus der Analysis. Offene Intervalle, abgeschlossene Intervalle, das ist sozusagen hier die Verallgemeinerung. Würde man sagen, also A Teilmenge von X heißt abgeschlossen. Wenn das Komplement von A, das heißt also mit anderen Worten die Differenz zur Grundmenge x, wenn das eben offen ist, ja, und mathematisch kann ich das damit ausdrücken, dass ich sage, das ist also ein Element aus meiner Topologie. Gut, und jetzt kann ich sagen, wie man also gute oder bessere topologische Räume beispielsweise definieren kann. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, sich eine Basis vorzugeben, aber eben die Basiselemente schön zu wählen. Also könnten zum Beispiel sagen, Sie haben also eine unendliche Menge und Sie gucken sich also Basiselemente an mit der Eigenschaft, dass jedes Basiselement sozusagen homeomorph ist oder bijektiv zumindest zu einer offenen Teilmenge vom R auch n. Dann hätten Sie also irgendwie so eine Struktur, beispielsweise eine Fläche, jetzt nehmen Sie hier zum Beispiel einen Punkt her, Sie beschreiben ein Basiselement, also meinetwegen Umgebung von einem Punkt. Können wir auch nochmal kurz wiederholen, was war die Umgebung von einem Punkt? Jede offene Teilmenge, die den Punkt enthält, heißt Umgebung. Und das habe ich jetzt einfach mal als Kreis sozusagen angedeutet, aber das muss nicht ein Kreis sein, wir haben ja auch gar keine Geometrie, insofern macht es gar keinen Sinn, von einem Kreis zu sprechen. Und das Entscheidende ist, dass man sagen möchte, also das sollte also so aussehen, wie eine irgendwie offene Teilmenge im R auch 2. Also das sollte offen sein. Das heißt, ich möchte einen topologischen Raum haben, der von einer Basis erzeugt ist, wobei die Basiselemente von diesem speziellen Typ sind. Also das ist also homeomorph bis zum R auf 2. Und das sind also Beispiele von Räumen, die also viel in der Mathematik studiert werden. Die heißen, haben einen speziellen Namen, die heißen Mannigfaltigkeiten. Wenn Sie zum Beispiel an unser uns umgebendes Universum denken, dann wäre das so ein topologischer Raum. Denn wir können eben immer Umgebungen nehmen, wie zum Beispiel wir leben in einer solchen Umgebung, wie der Hörsaal selbst ist ja eine solche Umgebung, die homeomorph ist zu einer offenen Teilmenge vom R hoch 3. Also haben wir sowas. Also jetzt stellen Sie sich vor, wir wollen etwas über das Universum wissen, oder stellen Sie sich vor, Sie sind eine Ameise, die hier auf so einem Universum lebt. Ja, also irgendwie, stellen Sie sich vor, es ist irgendwie ein Meteorit, der so durch den Weltraum fliegt und der irgendwie so eine Gestalt hat. Und da befinden sich tatsächlich irgendwie kleine Viecher da drauf, die so aussehen, irgendwie so eine Marsmännchen. Ja. Die sind zweidimensional und die krabbeln da rum und die gucken sich so um und dann stellen sie fest, aha, in meiner Umgebung, soweit ich alles sehen kann, sieht es aus wie der R hoch 2. Ja? Aber das besagt ja noch nichts. Ich war ja in dem Topologiekurs und da hieß es, man muss mit den topologischen Räumen vorsichtig sein. Sozusagen das lokale Aussehen von einem topologischen Raum sagt noch nichts über das globale Aussehen. Also die Basiselemente selbst sagen einem noch nichts über das globale Aussehen. Und dann fängt also diese Ameise oder dieses Marsmännchen an zu wandern und seine Welt zu erkunden. Also irgendwie dahin, dahin, dahin und so weiter. Und ja, welche Methode sollte denn so eine Ameise anwenden, um festzustellen, in welchem Raum sie lebt? Ja, und das können wir uns natürlich auch fragen. Wir können sagen, wir sind nun keine zweidimensionalen Ameisen, aber irgendwie was Dreidimensionales. Wir nennen uns selber nicht Ameise, wir nennen uns anders, aber auf jeden Fall so was Ähnliches wie diese. Und wenn wir uns das in Dimension 3 vorstellen, können wir uns auch fragen, ja, wie sieht unser Universum aus? Ist es global ein R hoch 3 oder ist es global irgendwie was anderes? Und wie könnte man das erkunden, wie das also global aussieht? Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, einen Luftballon zu nehmen, ja, und den aufzupusten. So. Und dann bin ich erstmal außerhalb des Luftballons und puste den auf und der wird immer größer und immer größer und immer größer. Und was passiert eigentlich mit einem Luftballon, der immer größer wird? Ja, und da gibt es verschiedene Dinge. Entweder der wird immer größer und es gibt keinen Stopp. Ja? Also hört nie auf, größer zu werden. Dann nenne ich den Raum eben R hoch 3. Dann nehmen wir einen R hoch 3. Aber muss ja nicht so sein. Es kann ja sein, dass der immer größer wird, immer größer und immer größer. Ja? Und dann sieht irgendwie der Luftballon, also dieser Luftballon so praktisch aus wie so eine Ebene. Und dann krümmt er sich so vielleicht so nach hinten. Und auf einmal stelle ich fest, nach einer Weile, da ist der ganze Luftballon sozusagen um mich herum. Ja? Wie kann das sein? Also ich booste den Luftballon auf und der geht so auf und auf einmal bin ich selber in dem Luftballon drin und nicht mehr draußen. Also eine komische Welt sozusagen. Eine Welt, wo eben ein Tiger und ein Löwe einmal innerhalb des Käfigs sein kann und einmal außerhalb oder umgekehrt. Wie kann sowas passieren? Ja, dann würde ich sagen, dann sieht das Ganze schon so eher aus wie eine Sphäre. Ja? Denn in der Sphäre habe ich ja sowas, dass ich sage, hier habe ich mich selber und dann habe ich hier meinen Luftballon und den mache ich immer größer und immer größer. Ja? Und irgendwann mal ist der Luftballon so groß, bis hier das Außen, ja, außen, und dann wird blase ich dann immer weiter auf, außen wird immer größer und auf einmal sieht dann der Kreis so aus, dann ist alles außen und ich bin innen von dem Luftballon. Und dann gibt es natürlich so Zwischenstufen, der Luftballon dehnt sich aus und dann kommt er vielleicht irgendwie zusammen und dann dehnt er sich weiter aus, dann kommt er an anderen Stellen zusammen und so weiter. Und so je nachdem, wie der Luftballon sozusagen zusammenkommt und eine Kombinatorik ausbildet, so kann man dann etwas über den topologischen Raum sagen. Also ich will damit sagen, dass diese Definition vom topologischen Raum nur den Rahmen gibt, unter dem man die Objekte behandeln will, aber erst ein vorläufiger Rahmen. Wenn man genaues wissen will, braucht man eben immer mehr Struktur. Und ich würde sagen, also das Hauptinteresse ist nicht, jetzt irgendwie ein Axiomsystem aufzustellen und dann alles zu untersuchen, was unter diesem Axiomsystem möglich ist, sondern man geht eigentlich auch aus von den Objekten, an die man interessiert ist und versucht die dann eben mit Werkzeugen zu behandeln, die in dem System möglich oder definierbar sind. Okay, also das ist topologischer Raum, Basis und offene Mengen als Begriffe, die wir uns merken sollten. Und heute wollte ich sozusagen etwas sagen darüber, wie man jetzt solche topologischen Räume per se studieren kann. Und was meine ich damit? Also wichtige Eigenschaft von topologischen Räumen, die habe ich noch gar nicht erwähnt, die man immer sozusagen mit dazu betrachten muss, wenn man also strukturierte Mengen betrachtet oder Mengen mit Strukturen. Eine Menge an solche hat noch keine große Bedeutung, jedenfalls nicht in der Mathematik. Zur Menge gehört immer auch der Begriff der strukturerhaltenden Abbildung. Also das sollte man noch dazu sagen, was das sein soll. Also f von x nach y soll strukturerhaltend heißen. Der Fachausdruck wäre dann in der Topologie heißt stetig. Den kennen Sie auch aus der Analysis. Da gibt es dann verschiedene Definitionen in der Analysis. Folgenstetigkeit oder andere Definition von Stetigkeit. Hier können wir also mit Folgen nichts anfangen, weil wir keinen Grenzwertbegriff haben. Insofern müssen wir also Stetigkeit eben über die Topologie definieren. Und da sagen wir eben einfach, heißt stetig genau dann, wenn f hoch minus 1, das ist das Urbild von einer offenen Menge, offen ist. Also kann ich das jetzt hier ganz elegant irgendwie so ausdrücken, dass ich sage, das ist ein Element von x für alle offenen, na gut, das soll nicht 0 heißen, sondern offene Mengen, vielleicht soll ich vielleicht einen anderen Buchstaben hier nehmen, aber mir fällt kein anderer Buchstabe ein. Ja, so? So, ja. Also wenn O ein Element ist von y, also Urbild von allen offenen Mengen soll offen sein, dann heißt die Abbildung offen. Und dazu gehört auch noch ein wichtiger anderer Begriff, nämlich f heißt Homeomorphismus, so ein technischer Term, Homeomorphismus. Wenn, ja, erstens f, also diese Abbildung f, ist stetig. Und zweitens, ja, es gibt eine Umkehrabbildung, also es gibt eine stetige Abbildung in die andere Richtung. Jetzt lasse ich mal die Angabe von den Topologien weg. Schreibt es kürzer so. Mit ja, den Eigenschaften G mal F ist gleich Identität und F mal G ist auch gleich Identität. Natürlich nicht immer dieselbe Identität. Einmal die Identität auf dem Raum X und das andere Mal die Identität auf dem Raum Y. Jetzt kann man sich überlegen, welche Identität das sein soll hier. Ja, erst kommt f, dann würden wir so von x nach y gehen, dann kommt g, gehen wir so von y nach x, also müsste hier x stehen und da y. Okay, jetzt habe ich noch ein kleines bisschen da freigelassen. Und dann würde ich sozusagen eins der Grundprobleme formulieren. Wann ist x und y homeomorph? Das heißt, wann gibt es einen Homeomorphismus zwischen x und y? Also Spezialfall davon, eine Frage. Ich hatte ja schon mal angedeutet, als wir über Mengen gesprochen haben, diesen Schock unter Mathematikern, die festgestellt haben, dass R, der bekannte Vektorraum R und der nächstbekannte Vektorraum R hoch 2, dass die bijektiv waren. Es gab eine Bijektion zwischen R und R hoch 2. Jetzt kann man sich fragen, sind diese beiden Räume homeomorph? Und da nehme ich also jetzt die Topologie, die wir letztes Mal angegeben haben, also einmal die Topologie durch offene Intervalle oder durch offene Kreise, wobei also dieses Zeichen immer heißt homeomorph. Okay. Also das ist sozusagen eine ganz allgemeine Fragestellung, wie kann man also feststellen, ob Objekte in diesem Bereich, in dieser Kategorie, wie Mathematiker sagen würde, isomorph sind oder gleich sind. Dazu braucht man Techniken. Wie kann man überhaupt an dieses Problem rangehen, also festzustellen, ob zwei Objekte gleich sind oder verschieden sind? Und ja gut, dazu müssen wir eben etwas mehr über die interne Struktur von diesen Objekten wissen, wie man es auch in anderen mathematischen Theorien, wenn Sie zum Beispiel Gruppen nehmen oder Vektorräume, wie stellen Sie fest, ob Vektorräume gleich sind oder isomorph sind? Dann gucken Sie auch in die interne Struktur rein und sagen sich, ja, ich muss mir da die Basen angucken. Ja? Und dann gucke ich mir die Basen in einem Vektorraum an und im anderen Vektorraum und dann stelle ich fest, ich muss nur die Anzahl der Basiselemente zählen, in dem einen Raum und in dem anderen. Wenn die Anzahl übereinstimmt, dann sind die Vektorräume gleich. Nicht? Und die Anzahl der Elemente in einer Basis hatte ja einen Namen, heißt Dimension. Also man muss nur feststellen, ob die Dimension von den Vektorräumen übereinstimmt. Dann weiß ich, dass ich auch immer einen Isomorphismus zwischen den Vektorräumen produzieren kann. Also für Vektorräume ist es relativ leicht zu lösen. Man hat dann mit der Dimension, wie man so sagen kann, eine Invariante des Isomorphie-Typs definiert. Und man muss, statt die Vektorräume selbst zu vergleichen, nur diese Invarianten vergleichen. Das wäre also eine Möglichkeit, hier bei den topologischen Räumen auch vorzugehen, vielleicht diesen topologischen Räumen irgendwelche Größen zuzuordnen, die man besser vergleichen kann als die topologischen Räume selber. Ja? Gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, einem topologischen Raum ein algebraisches Objekt, meinetwegen wieder eine Zahl, zuzuordnen? Und dann würde man versuchen, diese Zahlen zu vergleichen. Also nur mal eine kleine Idee, damit es sich nicht so abstrakt anhört, wie ich es bisher formuliert habe. Wir haben ja schon mal Zahlen zu Strukturen zugeordnet. Wenn Sie sich erinnern, bei den simplizialen Komplexen, die wir bei den Ordnungsstrukturen definiert haben, da haben wir ja jedem simplizialen Komplex eine Zahl zugeordnet, nämlich die Euler-Charakteristik. Ja? Nochmal kurz zur Erinnerung, die Euler-Charakteristik war ja die Wechselsumme von den Null-Simplizes in dem simplizialen Komplex minus Anzahl der 1-Simplizes plus Anzahl der 2-Simplizes und so weiter. Und dann bekam man eine Zahl und wir haben zum Beispiel gesagt, wenn man sich zwei Triangulationen von der 2-Sphäre anguckt, dann ist die Euler-Charakteristik von den beiden Triangulationen dasselbe. Ja, das wäre also sozusagen so eine Invariante, die sagt, ja, für alle Triangulationen der 2-Sphäre kriege ich immer die gleiche Zahl raus, minus 2 in dem Fall. Ja. Also könnte ich jetzt zum Beispiel andere Räume nehmen, wie dieses Objekt hier, und das vielleicht auch mal triangulieren, können wir mal schnell machen, ja, so, 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 so. Und dann zählen wir wieder Ecken minus Kanten plus 2 Simplizes und so weiter. Und dann kriegt man wieder eine Zahl raus, wieder eine Euler-Charakteristik raus. Und es wird sich dann herausstellen, die wird nicht 2 sein, sondern wird verschieden von 2 sein. Und dann würde man gerne daraus schließen, aha, dann kann also so ein Raum nicht gleich oder homeomorph sein zu einer 2-Sphäre. Okay, aber das, soweit sind wir nicht. Da fehlen uns noch ein paar Hilfsmittel, um sowas sagen zu können. Aber das wäre so eine Idee, wie man vielleicht versuchen könnte, mit Hilfe von kombinatorischen Strukturen, solchen topologischen Räumen, dann Invarianten zuzuordnen. Also das ist, was ich meine, wenn ich sagen würde, dass man einen topologischen Raum nochmal so bereichern müsste durch zusätzliche Strukturen, damit man eben genauere Aussagen machen kann. Wir wollen hier sowas Ähnliches machen und wollen uns als interne Strukturen von topologischen Räumen die Teilräume angucken. Das macht man ja so ähnlich auch in den Vektorräumen. Ich studiere die Vektorräume, indem ich mir Unterräume von Vektorräumen angucke. Zum Beispiel, wenn ich lineare Abbildungen habe, dann gucke ich mir die Eigenräume an, die zu den Eigenwerten gehören, Eigengraden und sowas. Also das sagt viel aus über die Struktur der linearen Abbildung und auch über die Struktur von invarianten Unterräumen. Hier soll also was Ähnliches gemacht werden. Wir wollen uns die Teilräume angucken und versuchen über die Teilräume etwas zu diesem Problem zu sagen. Und Insbesondere wollen wir diese Frage hier beantworten, ob R und R hoch 2 homomorph sind. So, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben also eine geniale Idee in der Nacht bekommen, einen Traum. Ja? Und in diesem Traum wurde Ihnen gesagt, nimm doch einfach mal eine Menge und guck dir doch mal in dieser Menge folgende Teilmengen an mit diesen Eigenschaften, abgeschlossen gegenüber endlichen Durchschnitten und abgeschlossen gegenüber beliebigen Vereinigungen. Und dann guckt ihr in dieser Struktur doch mal die Teilmengen an. Was kann man denn darüber sagen? Und dann wachen Sie am nächsten Morgen auf und da war doch so ein Traum und was bedeutet denn der? Keine Ahnung, aber irgendwas war mit Teilmengen. Und was sagte denn das? Und dann stellen Sie fest, wenn Sie wach sind, oh, das Problem ist gar nicht so einfach. Ich kann überhaupt nicht formulieren, was ich über Teilmengen wissen will, weil ich noch gar keine Sprache dafür habe. Ja? Also Eigenschaften über Teilmengen muss ich ja erstmal definieren. Die habe ich ja noch gar nicht. Also ich habe doch gar kein Vokabular, in dem ich irgendwas formulieren könnte, irgendeine Frage formulieren könnte, die ich beantworten könnte. Ja? Das Problem am Anfang ist, ich habe noch nicht mal Fragen. Ja? Und als Student denkt man oft, die Fragen sind immer da, man muss sie nur beantworten. Ja? Und es liegt eben daran, weil man sozusagen so trainiert wird über Übungsaufgaben, ja, da kommt eben eine Aufgabe und dann muss man die lösen. Zum Beispiel, man weiß ja aus Erfahrung, die unangenehmsten Übungsaufgaben sind immer die, sagen Sie, ob das Folgende stimmt. Ja? Oder sagen Sie, wie die Antwort zu folgendem Problem sein könnte. Ist es besser zu sagen, die Antwort vorzugeben und zu sagen, ist die Antwort richtig? Dann hat man schon wenigstens die Hälfte geschafft, man hat wenigstens schon mal einen Kandidaten für eine Antwort. Aber hier sind wir ja noch weiter zurück, wir haben noch nicht mal Fragen. Also gut, Teilmengen wollen wir produzieren und welche Fragen wollen wir stellen? Na und die erste Idee, die man bekommen kann, ist, sich zu überlegen, wenn ich eine Teilmenge nehme, die könnte ich vielleicht gleich vergleichen mit anderen Teilmengen. Nehmen wir mal die einfachste Teilmenge, die einem so einfällt, die leere Menge. Na gut, darüber kann man nicht viel sagen, aber die nächste einfache Menge wäre eine einpunktige Menge. Könnt ihr überall einpunktige Mengen nehmen und dann versuchen, über die Wahl von diesen einpunktigen Mengen, so irgendwie als Evaluatoren, ja, etwas über die Menge herauszubekommen, die ich also betrachten will. Und was kann ich denn über das Verhältnis von einem Punkt sagen gegenüber einer Menge? Und das sieht also im Bild so aus. Ich habe also hier eine Teilmenge, die bezeichne ich mal mit B. Die liegt also irgendwie in einem großen topologischen Raum. X. Und über diesen topologischen Raum X wollen wir letztendlich was erfahren, aber wir gucken uns erstmal die interne Struktur an, nämlich wir gucken uns eine Teilmenge an. Und es kann meinetwegen eine offene Teilmenge sein, oder es kann eine abgeschlossene Teilmenge sein, oder es kann etwas sein, was weder offen noch abgeschlossen ist. Und jetzt gucke ich mir also einen Punkt an, und dieser Punkt, der kann auch wieder Teil von dieser Teilmenge B sein. Dann sieht eben die Teilmenge B so komisch aus, hat hier irgendwie sowas, was Größeres und dann vielleicht noch einen Punkt dazu. Im Übrigen ist es gar nicht so einfach, wirklich alle offenen oder abgeschlossenen Teilmengen des R hoch 2 hinzumalen. Die können also furchtbar, furchtbar kompliziert sein. Und in Topologiebüchern findet man oftmals sowas als Zeichnung für offene Teilmengen vom R hoch 2, aber das ist irgendwie auch misleading, weil die Teilmengen also viel, viel komplizierter sein können. Gut, wie dem auch sei. Aber jetzt folgendes, ich nehme diesen Punkt, den nenne ich jetzt X, und ich gucke mir Umgebung von diesem Punkt an. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das demonstriere ich mal an zwei Punkten. Also die erste Möglichkeit ist, dass ich um diesen Punkt eine Umgebung finde, die nenne ich mal U von X. Die schneidet diese Menge, nenne ich so ruhig A. Besser so, A. Die schneidet diese Menge A nicht. Ja? Also es gibt, schreibe ich mal hier hin, es gibt U von X mit A geschnitten a minus x. X könnte ja ein Teil von a sein. Geschnitten u von x ist gleich leer. Es könnte aber auch sein, dass ich so eine offene Umgebung nicht finde. Könnte zum Beispiel sein, dass ich einen Punkt habe, der ist ja irgendwie ganz nah dran. Und was ich auch immer für eine offene Teilmenge nehme, wie klein auch immer, ich schneide immer a. Also das wäre die zweite Möglichkeit, sozusagen die Negation davon, für alle u von x, also für alle offenen Umgebungen vom Punkt x, gilt, dass der Durchschnitt von a minus x geschnitten mit dieser Umgebung immer ungleich leer ist. Also das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie sowas wie ein Floh, ja? Der lebt sozusagen irgendwie auf dem Körper von dieser Menge und das ist jemand, der hat mit dem eigentlich nichts zu tun, der wohnt sozusagen weit weg. Also irgendwie, wir haben ja keine Metrik, insofern können wir von Nähe und Weite nicht wirklich sprechen, aber wir haben so irgendwie rudimentäre topologische Hilfsmittel, um trotzdem sowas auszudrücken, dass irgendein Punkt nahe dran ist oder ein anderer Punkt eben nicht so nah dran ist. Der technische Term hierfür ist, dass man zu so einem Punkt sagen würde, er wäre isoliert von dieser Teilmenge A, klar, hat eben nichts damit zu tun. Und so ein Punkt, ja gut, der ist natürlich überhaupt nicht isoliert, der ist ja ganz nah dran, den würde man dann bezeichnen als einen Häufungspunkt oder als ein, ja, Häufungspunkt, ja, warum Häufungspunkt? Ja, eigentlich deswegen, weil in einem metrischen Raum würde man also einen solchen Punkt, der so ganz nah dran ist, approximieren können durch eine Folge von Punkten in der Menge A, die gegen diesen Punkt konvergiert. Also wir würden eine Folge von Elementen aus A finden, die gegen den Punkt A konvergiert. Jetzt sage ich also konvergiert in Anführungsstrichen, weil wir haben ja gar keinen Konvergenzbegriff. Also können wir das hier auch nicht sagen. Aber man benutzt trotzdem das Wort Häufungspunkt. Also machen wir daraus eine Definition. Das ist das Erste, dass man vielleicht solche Punkte nimmt, um etwas über Teilmengen sagen zu können. Also sei A irgendeine Teilmenge von x. X soll jetzt immer einen topologischen Raum bezeichnen. Und es sei x ein Punkt aus dem Grundraum, groß X, dann heißt, oder vielleicht formulieren wir das so, dann sagt man, X ist isoliert. Von A. Genau, dann, wenn das gilt. Oder man sagt, X ist Häufungspunkt. Von A, wenn das gilt. Okay, es ist noch nicht viel, aber es ist schon mal ein Anfang, dass wir also irgendwie ausgedrückt haben, wie also Punkte und andere Teilmengen irgendwie in einer Relation stehen. Und das möchte ich eben gerne sozusagen benutzen, um Eigenschaften von Teilmengen zu beschreiben. Vielleicht als erstes kurze Schreibweise. Man guckt sich zu einer Teilmenge, also A sei wieder Teilmenge von x, dann bezeichnet man mit A', also A oben Strich, die Menge aller Häufungspunkte. Also schreibe ich das mal so hin, ist gleich die Menge aller Häufungspunkte von A. Nebenbei bemerkt, ist diese Schreibweise und überhaupt der Begriff der Häufungspunkte gar nicht unbedingt eine Sache, die aus der Topologie kam, sondern der Erste, der es sozusagen sich angeguckt hat, war Cantor, als er eben seine Mengenlehre entwickelt hat. Aber eben Cantor hat ja auch entdeckt, dass eben R hoch 2 und R in seiner Theorie, in der Theorie der Mengen, nicht unterschieden werden können. Und ist dann allmählich so in die Richtung Topologie gegangen. Aber die Ersten, die dann wirklich daraus aus der Mengenlehre eine mengentheoretische Topologie dann gemacht haben, das war dann Hausdorff, der also ein dickes Buch darüber geschrieben hat und dann später Brauder und dann wurde es eben immer wichtiger. Aber der hat sozusagen diese, der Cantor, der hat also diese Schreibweise eingeführt mit oben Strich, soll also die Menge aller Häufungspunkte sein. Also genauer müsste man sagen, also das ist die Menge aller x aus Groß X mit der Eigenschaft X ist Häufungspunkt. Aber das habe ich jetzt eben so ein bisschen abgekürzt hier. Okay, und mit dieser Bezeichnung kann man schon paar Definitionen, paar Eigenschaften von Teilmengen formulieren. Und je mehr Eigenschaften wir über Teilmengen formulieren, desto happier sind wir, weil dann können wir auch wieder Fragen stellen und wieder Antworten geben und dann können wir irgendwie anfangen zu arbeiten. Ja? Nee, wenn ich sowas finden würde, eine offene Umgebung, die A nicht schneidet, also A minus X nicht schneidet, dann würde ich in dem Punkt isoliert nennen.
Ja, deswegen müsste der doch auf dem Rand drauf.
Ja, dieser Punkt, der müsste dann, der liegt sozusagen auf dem Rand drauf, weil hier gilt eben, jeder offene Umgebung von dem Punkt schneidet A. Ja, richtig, also gut. Ich hätte ihn da drauf malen müssen, aber den würde man nicht sehen. Also deswegen habe ich ein bisschen daneben, aber das ist natürlich nicht ganz richtig, nur um es anzudeuten, dass es hier, ja. Im Übrigen sollte man an dieser Stelle noch was dazu sagen. Dieses Bild ist nicht unbedingt genau das topologische Spiegelbild von MR2. Ich sage nur, das ist irgendwie ein topologischer Raum. Ja? Wenn ich die Topologie vom R auch 2 nehmen würde, dann würde ich den Punkt nicht sehen. Dann müsste der wirklich so auf dem Rand drauf liegen. Aber ob ein Punkt wirklich auf sozusagen praktisch, ja, was soll das heißen, super nah an der Menge dran ist oder nicht, oder wie nah oder nicht, hängt natürlich ab von den Umgebungen und von den offenen Mengen, die Sie definiert haben. Nehmen Sie an, Sie nehmen ganz, ja, sind vielleicht so vermessen und sagen, ich nehme einen ganz einfachen topologischen Raum, der besteht nur aus der leeren Menge und der aus der ganzen Menge. Ja? Dann wären ja alle Punkte Häufungspunkte von der Menge A. Weil die einzige Umgebung, die ich für diesen Punkt finden kann, ist ja die ganze Menge. Also das wäre schon eine ziemlich unscharfe Brille, ja? Wenn ich also mit dieser Brille, die Topologie heißt indiskrete Topologie, wenn ich da was angucke, ist auch immer alles gleich. Ja? Also alle Punkte, ich kann die topologisch nicht mehr unterscheiden. Also alle Punkte sind Häufungspunkte von der vorgegebenen Menge A. Umgekehrt, wenn ich die diskrete Topologie nehme, also die Topologie, die gesamte Potenzmenge ist, das wäre eine super scharfe Brille, wo ich sage, oh mein Gott, ich kann ja gar nicht sehen, das ist ja alles ist ja voller Punkte und die sind alle offen. Ja? Und dann gibt es nur isolierte Punkte, da gibt es überhaupt nichts dazwischen. Also irgendwie muss man was dazwischen wählen, um eine interessante Theorie daraus zu machen. Aber je nachdem, wie man die Topologie wählt oder wie sie einem aufgetischt worden ist, kann man sagen, der Punkt, den ich mir angucke, ist ein isolierter Punkt oder ist ein Häufungspunkt. Gut, jetzt möchte ich das auf folgendes Problem anwenden. Das Problem der Geraden. Und die Frage ist, welche Gerade ist das? Welche Gerade ist das? Und das ist nicht so, so blöd als Frage, wie es anhört. Ja? Was meine ich damit? Also ich könnte das betrachten sozusagen als eine Gerade im R hoch 2. Dann sage ich, die Tafelebene ist R hoch 2. Ich könnte es aber auch angucken als eine Gerade in Q2. Und wo ist da der Unterschied? Und ich behaupte, es ist kein Unterschied. Sie werden immer dieselbe Gerade sehen. Ja? stellen Sie sich einen Fernseher vor, ja? Der besteht ja sogar aus Z2, ja? Eine Gerade, die nur aus Z2 ist. Könnte ich vielleicht sogar auch noch hinschreiben, aber dann sieht es nicht mehr so aus, dann sieht es eigentlich wirklich wie ein Raster aus, aber vielleicht schreibe ich es trotzdem hin. Stellen Sie sich vor, Sie gucken sich alles an in Z2. Nur, es ist der Maßstab jetzt so gewählt, dass die Abstände zwischen den Gitterpunkten irgendwie 0,06 Mikromü ist oder sowas. Ne? Dann ist es also Z2, aber die Punkte sind ganz, ganz dicht zusammen. Genau. Also das ist jetzt sozusagen hier das Schlagwort. Wir haben eine Teilmenge Q2 Z2 von R2 und diese Teilmengen selbst können dicht sein oder nicht dicht sein. Und wenn also eine Teilmenge dicht ist, eine dichte Teilmenge vom R2, die sieht so aus, sieht aus wie eine Gerade, ist aber keine Gerade. Ja? Hat alle Eigenschaften irgendwie von einer Geraden und man denkt, es ist eine Gerade, ist aber keine Gerade. Und das kann man auch ganz gut feststellen, dass es keine Gerade ist. Ja? Nämlich, wenn Sie hier sind und Ihr signifikanter oder signifikante andere ist hier und Sie wollen von da nach da, dann, dann können Sie vielleicht so. Ja? Und dann hängt es für Sie sehr davon ab, ob diese Gerade in rationalen Zahlen lebt oder in reellen Zahlen. Denn wenn es in reellen Zahlen lebt, dann gibt es nichts hier. Dann kommen Sie ja da nicht durch. Ja? Aber wenn es eine Gerade ist in den rationalen Zahlen, dann kommen Sie durch. Weil die rationalen Zahlen, ja, sind ja nur dicht, aber sind nicht gleich der reellen Zahlenachse. Und ja, wie sehen denn die rationalen Zahlen aus? Zwischen je zwei rationalen Zahlen finde ich wieder eine neue rationale Zahl und immer wieder eine neue. Ja? Aber trotzdem gibt es auch wieder zwischen den rationalen Zahlen, auch wenn es sehr, sehr viele sind, immer irgendwie Lücken. Übrigens, das ist vielleicht gar nicht mal so eine also unnötige Frage. Nehmen wir mal an, Sie schießen hier also irgendwie meinetwegen einen Pfeil ab oder einen Elektronenstrahl oder was, ja, in eine Richtung. So. Und die Richtung wählen Sie zufällig. Und die Frage ist jetzt, werden Sie, wenn Sie also eine zufällige Richtung wählen, werden Sie denn ein Atom, ein rationales Atom treffen oder nicht? Also Sie stellen sich vor, die rationalen Zahlen, überall da, wo eine rationale Zahl ist, da ist ein Atom. Ja? Und Sie haben eine Kette von Atomen. Das sieht also von etwas weitem aus betrachtet aus wie die reelle Zahlenachse. Und wenn es wirklich die reellen Zahlen wären, alle reellen Zahlen, dann, ja gut, dann kann ich meine Elektronen abschießen und die, boom, werden immer wieder sozusagen reflektiert werden, weil sie immer irgendwas treffen. Aber jetzt haben wir ja nicht die reelle Zahlenachse, sondern die rationale Zahlenachse und gucken uns das an. Und jetzt schießt derjenige seine Elektronenstrahlen ab und in beliebige Richtung. Das heißt, also er nimmt einfach so seine Elektronenpistole so, boah, ja? Und dann guckt er nach, habe ich was getroffen oder nicht? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er was getroffen hat? 50-50? Ein Drittel? 100%? Darf geraten werden. 100%, wer ist für 100%? Dass man, wenn ich, also beliebig meine Elektronen, jeder muss eine Antwort geben. Ja? Ja, auf eine rationale. Das ist also hier in, das ist eine rationale. Ja, also ist alle Vektoren x,0 mit x in rationalen Zahlen. Also diese Menge gucken wir uns an. Ja, und jetzt nehmen Sie Ihre Elektronenpistole, bumm, schießen. Ja? So. Und jetzt haben Sie mit jemandem gewettet und gesagt, so, wenn ich da ein Atom treffe, dann kriege ich 100 Euro. Wenn ich nichts treffe, dann kriegst du von mir 100 Euro. So. Welches Spiel würden Sie spielen? Würden Sie denn lieber sagen, ich zahle 100 Euro oder ich kriege 100 Euro, wenn ich ein Atom treffe? Das hängt natürlich davon ab, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, so ein Atom zu treffen. Gut, also jetzt darf geraten werden. gibt zwei Möglichkeiten, 0%, 50%, 100%. So ist die Chance, dass man ein Atom trifft. Ne? Ja, eins davon stimmt. Also jetzt geht's los. Frage verstanden, ja? Also wir schießen los. Wer ist dafür, dass die Chance 0% ist, dass man ein Atom trifft? Okay. Wer ist dafür, dass man 50%? Und wer ist dafür, dass man 100%? Einer. Okay. Jetzt wollen wir mal testen, wie sicher Sie sich sind. Die ganze, jetzt für, die ganze Frage nochmal für 10 Euro. Wer ist dafür? Da hört der Spaß dann schon auf. Na, den nehmen wir an, also Durchmesser 0, ja, so, also nur Punkte. Ja, und die Antwort ist, die Wahrscheinlichkeit ist 0, dass Sie einen rationalen Punkt treffen. Ja? Und das liegt eben einfach daran, dass die Menge der reellen Zahlen überabzählbar ist, hat man ja am Anfang mal gesagt, und die Menge der rationalen Zahlen abzählbar ist, also hat man diese Diskrepanz. Damit will ich nur sagen, dass mengentheoretisch man schon einen Unterschied sieht, einen ersten Unterschied zwischen den rationalen Zahlen und den reellen Zahlen, die sind nicht mengentheoretisch gleich, es gibt keinen Isomorphismus dazwischen, aber sozusagen die Art der Dichtheit können Sie mengentheoretisch nicht ausdrücken, aber Sie können sie jetzt sozusagen mit unseren Begriffen schon mal ausdrücken. Ja? Denn wir können jetzt sagen, was das heißt, dass eine Menge dicht ist. Und das machen wir jetzt. Also sei X ein topologischer Raum. Topologie schreibe ich jetzt wieder nicht hin. Und sei also A von X eine Teilmenge. Ja, dann gilt einfach nur, um Sprache aufzubauen, erstens, ich schreibe es ein bisschen kleiner so, zweitens und drittens, also drei Eigenschaften wollen wir jetzt mal formulieren. A ist dicht, wenn A quer, na gut, das soll mal sein, einfach A zusammen mit allen Häufungspunkten. Wenn das, ja, wenn das gleich x ist, das heißt also alle Punkte außerhalb meiner Menge A sind Häufungspunkte, das ist ja hier der Fall bei den rationalen Zahlen. Wenn ich einen Punkt außerhalb der rationalen Zahlen wähle, dann ist das ein Häufungspunkt. Also hier ist zum Beispiel ein Punkt, ja, außerhalb der rationalen Zahlen, hier ist nämlich die Zahl Wurzel 2. Ja? Aber welches Intervall ich auch wähle um Wurzel 2, in diesem Intervall werden auf jeden Fall rationale Zahlen liegen. Also ist das genau der Fall, den wir hier haben, nämlich Wurzel 2 ist ein Häufungspunkt und alle Punkte außerhalb von den rationalen Zahlen sind Häufungspunkte. Also die rationalen Zahlen liegen topologisch dicht in den reellen Zahlen drin. Zweitens, man sagt, also dicht ist eine Sache, A ist perfekt, wenn A alle Häufungspunkte enthält oder überhaupt nur aus Häufungspunkten besteht, also A ist gleich der Menge der Häufungspunkte, also einen kleinen Strich darf man nicht übersehen, der ist wichtig. Und dann hat man noch, A ist nirgends dicht, das Gegenteil von dicht, also nirgends dicht, wenn ja, A quer und das gleich 0 ist. Und jetzt sage ich gleich mal, was diese Bezeichnungen bedeuten. Nur ein bisschen was wegwischen jetzt. Wobei wir wieder als Konvention haben, A quer ist Durchschnitt aller abgeschlossenen Teilmengen B mit B ist eine Obermenge von A. Das nennen wir auch den Abschluss von A. Also Abschluss von A. Und A mit einer kleinen 0 oben, das ist dasselbe wie Vereinigung aller offenen Untermengen, also offenen Teilmengen, nenne ich die mal vielleicht V mit V ist eine Teilmenge von A. Also hier nehme ich die Obermengen und hier nehme ich die Untermengen. Also ich kriege dieses Ding hier, indem ich es von innen sozusagen mit offenen Teilmengen ausschöpfe. Ich nehme offene Teilmengen und die blähe ich immer weiter auf. Offen, 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 offen. Dann nehme ich die ganze Vereinigung. Und wir wissen ja, die beliebige Vereinigung von offenen Mengen ist offen. Also wissen wir, dass dieser Raum offen ist. Das nennt man deswegen auch den offenen Kern. Okay. Genauso hier. Der unendliche Durchschnitt von abgeschlossenen Mengen ist wieder abgeschlossen. Kann man sich schnell sozusagen davon überzeugen, weil man sich nur die Komplemente angucken muss, dann hat man eine Aussage über offene Mengen. Aber das gilt jedenfalls. Okay, wenn ich jetzt diese Definition hernehme, dann könnte ich sagen, das ist jetzt keine Definition, sondern könnte sagen, das ist ein Satz, den müsste ich beweisen. Ich lasse es jetzt einfach so stehen und schreibe jetzt dazu, nachdem wir also diese Definition aufgeschrieben haben, dass das auch gilt und diesen Beweis gibt es auch. Und wo? Natürlich in der Skripte. Also siehe Skripte. Okay? So, das ist also eine Eigenschaft von Teilmengen, also Dichtheit und Nichtdichtheit, kann man jetzt also irgendwie sehen, dass es topologische Begriffe sind. Eine weitere Eigenschaft, die auch wichtig ist und insbesondere wichtig werden wird für unser Problem, was wir da formuliert haben. Man muss ein bisschen aufpassen. Gucken wir es nochmal an. Machen wir eine kleine Zeichnung dazu. Also, gucken wir uns den Abschluss an. Nehmen wir mal an, wir haben irgendwie offenen Kreis, aber jetzt nehmen wir sozusagen den Rand von diesem offenen Kreis dazu, dann haben wir einen abgeschlossenen Kreis. Ja? Und jetzt ist die Behauptung, dass wenn ich irgendwie abgeschlossene Mengen nehme, die male ich jetzt mal die abgeschlossenen Mengen von außen, die male ich mal so als geradlinige Figuren. Und wenn ich jetzt, ja, jetzt weiß ich ja, dass ich diesen Kreis irgendwie so approximieren kann durch geradlinige Figuren. Ich muss ja nur die Seitenlänge sozusagen erhöhen. Ja, und immer weiter, immer weiter. Und wenn ich den Durchschnitt von all diesen geradlinigen Figuren nehme, dann kriege ich den abgeschlossenen Kreis. Ja? Das ist also sozusagen diese Definition. Ich nehme alle abgeschlossenen Teilmengen, ja, die A umfassen. Wenn ich jetzt das gleiche Spiel mache mit, nochmal mit, also mit dem offenen Kreis, wenn ich jetzt sozusagen von innen her die abgeschlossenen Teilmengen nehmen würde und jetzt sozusagen das nach außen aufbauen würde, und dann die Vereinigung bilden würde, dann würde ich sogar noch die Randpunkte mit dazu kriegen. Das will ich ja nicht. Also wenn ich das sozusagen von innen mit offenen Mengen, die immer größer und immer größer werden, ausschöpfen, und dann werde ich keinen von den Randpunkten bekommen. Also die Randpunkte liegen jetzt irgendwie jetzt sozusagen noch hier außen dran. Warum kriege ich keinen von den Randpunkten? Weil eben die beliebige Vereinigung von offenen Mengen offen ist und demzufolge erreiche ich die Randpunkte nicht. Deswegen also diese. Ja? Ja, der zweite Begriff ist der Begriff des Zusammenhangs, und das ist auch ganz interessant, denn wenn man darüber nachdenkt, wie man also beschreiben will, dass etwas zusammenhängt, also meinetwegen zwei Länder hängen zusammen oder bestehen aus zwei Teilen oder eine Insel besteht aus zwei Inseln oder ist eine einzige Insel, all diese Sachen, ob man eben eine von einer Insel spricht oder von zwei oder drei oder von tausend verschiedenen Inseln oder sagt, dass die eben alle sozusagen zusammenliegen. All diese Dinge sind Sachen der Topologie, die sagen, was vorliegt. Und wenn man darüber nachdenkt, dann stellt man fest, dass man also den Zusammenhang zumindest auf zwei verschiedene Arten und Weisen festlegen kann. Und ich will das mal hier sozusagen demonstrieren. Also, Sie wollen irgendwie, machen wir mal ein Beispiel, Sie nehmen hier irgendwie eine komplizierte Kurve, meinetwegen, im R hoch 2. So. Und jetzt sind Sie hier also in der Grundmenge. Also sieht so aus, wenn Sie sich freuen, der lacht so ein bisschen, ja. Und aber das Lachen vergeht ihm gleich. Weil hier ist nämlich ein Löwe. So, Löwe. So, Löwe, ja? Ich bin nicht Leonardo da Vinci. Aber die Frage jetzt. Ich gucke mir das Komplement von diesem Kreis an. Ja? Und will wissen, ob das Komplement zusammenhängt ist. Was heißt das, es ist zusammenhängend? Das heißt, der Löwe und Eduard. Der Löwe und Eduard liegen in der gleichen Komponente. Das wollen sie nicht. Dann wird er also nicht mehr lachen. Ja? Dann könnte der Löwe und den dann irgendwie auffressen. Das will er nicht. Ja? Wenn aber das Komplement von diesem Kreis nicht zusammenhängt ist, dann prima. Aber nicht so ganz prima. Dann prima, wenn Löwe und Eduard in verschiedenen Komponenten leben. Okay? Gut, also zwei Fragen. Erstens, ich habe eine Kurve in der Ebene. Zerlegt die Kurve die Ebene in zwei Komponenten? Jetzt kommt es darauf an, wie Sie Kurve definieren. Das kann ja also wirklich ganz kompliziert sein. Ja? Was ist eine Kurve? Was lässt man sozusagen als Zäune sozusagen zu? Jetzt können Sie sagen, ja, eine Kurve ist ja nichts weiter, als dass ich die Einheitssphäre nehme und einbette, stetig einbette in R hoch 2. Na gut, was gibt es für stetige Einbettung von S1 in R hoch 2? Und stimmt es, dass die stetige Einbettung von S1 die Ebene R2 in zwei Komponenten zerlegen. Und die zweite Frage ist, wenn ich also sozusagen jetzt hier zwei Punkte habe, eben einen Punkt für Löwe, L, Und ein Punkt E für Eduard. Ja? Wie kann ich feststellen, ob Eduard und der Löwe in der gleichen Komponente liegen?
Okay.
So, also erstmal müssen wir das klären, was heißt Zusammenhang und was nicht. Machen wir keine Definition. Und wir sehen an dem Bild ganz gut, dass es eigentlich zwei Begriffe für Zusammenhang gibt. Nämlich einmal würden wir sagen, dass diese Vereinigung von, also dieses Komplement nicht zusammenhängend ist, wenn wir es schreiben können als zwei offene Komponenten, also als zwei, also das Komplement von dem Kreis schreiben können als die Vereinigung von zwei nicht-trivialen offenen Mengen, dann würden wir das nicht als zusammenhängend betrachten. Es gibt aber auch noch einen anderen Begriff von Zusammenhang, nämlich der sagt, es ist nicht zusammenhängend, wenn der Löwe nicht zu Eduard gehen kann. Das heißt also, wenn man keinen Weg findet in dem Raum, der von dem Löwen und dabei in einer Komponente liegt, im Komplement von dem Kreis liegt, dass man keinen Weg findet von dem Löwen zu Eduard. Okay? Machen wir hier nicht, geht nicht. Aber vielleicht muss ich da irgendwie noch weitergehen. Aber was ich sagen will, ich habe also zwei verschiedene Arten, Zusammenhang auszudrücken. Einmal mit offenen Mengen und das andere mit Wegen. Und das mache ich jetzt. Also X wieder Topraum. Und jetzt, also erstens, X heißt, ja, statt Zusammenhang definiere ich lieber unzusammenhängend. Und das Gegenteil wäre dann eben zusammenhängend. Wenn X sich schreiben lässt als ja, zwei Komponenten, einmal U1 vereinigt U2, wobei jetzt also U1 und U2 aus der Topologie sind, aber sie sollten nicht gerade die leere Menge sein, dann hätte ich ja nur eine von den beiden. Ist unzusammenhängend, wenn ich x so schreiben kann, also als disjunkte Vereinigung von zwei offenen Teilmengen. Ach, ja. Hier, ich dachte, ich sollte da unter. Okay, gut. So, und jetzt als zweite Alternative sage ich, x ist zusammenhängend, wenn es nicht unzusammenhängend ist, klar, wenn es also so eine Zerlegung nicht gibt. Aber ich nehme jetzt sozusagen aus diesem Bild hier die zweite Alternative, wenn es einen Weg gibt. Ein Weg war einfach nur eine Abbildung vom Intervall, Einheitsintervall nach x. Vielleicht soll ich es genauer sagen, wenn es für alle Punkte x, y aus x einen Weg w, die natürlich jetzt von diesen beiden Punkten abhängt, gibt mit der Eigenschaft, dass dieser Weg die Punkte x und y verbindet, das kann ich jetzt so ausdrücken, dass ich sage, w von 0 ist gleich x und w von y, nee, w von 1 ist gleich y. Okay? Aber jetzt haben wir irgendwie eine Diskrepanz, nämlich ich habe jetzt für Zusammenhang im Grunde zwei Definitionen. Ich sage, ich kann sagen, ein Raum ist zusammenhängend, wenn er nicht unzusammenhängend ist. Oder ich habe hier die Definition, ein Raum heißt zusammenhängend, wenn es so einen Verbindungsweg gibt zwischen den Punkten des Raumes. Und ich weiß ja nicht, ob für alle topologischen Räume diese beiden Definitionen übereinstimmen oder nicht. Und tatsächlich gibt es topologische Räume, wo diese beiden Definitionen nicht übereinstimmen. Und deswegen schreibe ich hier lieber präziser, dieser Zusammenhang, der über Wege definiert wird, heißt Wegzusammenhang. Also es gibt einmal zusammenhängend über offene Teilmengen beschrieben, nämlich U1 und U2. Und das zweite wäre, es gibt den Begriff des Wegzusammenhangs, der über Wege definiert ist. Nun gut, das ist die Theorie. Jetzt wieder zurück zur Praxis. Hat Eduard recht zu lachen oder nicht? Und wie kann Eduard wissen, ob er lachen darf oder nicht? Okay, und jetzt verrate ich das Geheimnis, wie Sie immer feststellen können, ob Sie lachen dürfen oder nicht. Ja? Und zwar, Sie nehmen einen Sichtstrahl von Eduard zum Löwen und dann zählen Sie einfach die Schnittpunkte, die Anzahl der Schnittpunkte, in diesem Fall 3. Und wenn die Zahl ungerade ist, können Sie lachen. Und wenn die Zahl gerade ist, dann dürfen Sie nicht lachen. Also über ungerade Zahlen dürfen Sie sich freuen, gerade Zahlen nicht. Können Sie ja mal zu Hause überlegen, warum das stimmt. Aber es ist immer so, dann können da tausende von Schnittpunkten sein. Interessant ist nur, ob es ungerade ist oder gerade. Mit anderen Worten, was wir hier machen, wir versuchen eine Invariante zu definieren für diese Situation, die uns eben darüber aufklärt, ob wir in der gleichen Zusammenhangskomponente oder in dem gleichen Wegzusammenhangsteil sind wie der Löwe. Es gibt noch einen dritten Begriff, den erwähne ich mal der Vollständigkeit, weil ich noch hier in der Skripte habe, nämlich x ist total unzusammenhängend wenn die einzigen zusammenhängenden Unterräume die Punkte sind. Also nochmal eine weitere Eigenschaft, die man aus dieser Begriffsbildung heraus sich noch vorgeben kann. Und je mehr Definitionen man hat, desto reichhaltiger ist die Sprache, mit der man umgehen kann. Also man ist sozusagen dankbar für jede Definition. Oftmals, auch gerade im Studium, wird die Wichtigkeit von Definitionen unterschätzt. Also man denkt immer, die Definitionen, die sind sozusagen Gott gegeben, die gibt es eben, die stehen im Buch und das Wichtige sind die Beweise. Aber es ist überhaupt nicht so. Also in einer mathematischen Theorie sind die Definitionen und Beweise mindestens gleich wichtig. Ich würde sogar plädieren und sagen, die Definitionen sind noch wichtiger. Und einfach, ich sage das jetzt einfach deshalb, weil ich weiß, dass Beweise, also sozusagen eine Kette von Schlüssen aus den Axiomen zu dem Satz, den man beweisen will, im Grunde, jedenfalls für eine Reihe von Sätzen, an die man so interessiert ist, maschinell ausgeführt werden könnte. Also es gibt ja auch ganz entwickelte Systeme, die sich also gerade mit maschinellen Beweistheorien beschäftigen. Aber das Erfinden von Definitionen, das ist immer noch Sache des Menschen. Eine Maschine kann schlecht Definitionen erfinden, weil zum Erfinden von Definitionen müssen sie urteilen. Sie müssen sagen, ja, das ist eine interessante Definition und das nicht. Und Computer können nicht urteilen. Sie können nur suchen. Also, und das ist ja sozusagen, was wir machen. Wir schaffen Begriffe, wir schaffen Definitionen, um unsere Umwelt zu verstehen. Also deswegen, man unterschätze nicht die Definitionen. Also sehr wichtig, können aber schwer mit Übungsaufgaben geübt werden. Also man kann schwer lernen, wie man gute Definitionen findet, aber in der Literatur und wenn Sie später, also meinetwegen Bachelor- oder Masterarbeit schreiben, werden Sie es selber merken, eine gute Definition ist Gold wert. Oftmals wurden Beweise ganz einfach, weil man eine sehr gute Definition gefunden hat. Und gute Definitionen wirklich zu finden, ist schwer. Das liegt daran, auch eine zweite ganz eigenartige Sache in der Mathematik. Wenn man einen Satz beweist, also im Unterschied sagen wir mal zur Übungsaufgaben, man beweist einen Satz, dann stellt man fest, es ist besser, den Satz zu verallgemeinern. Und die Verallgemeinung des Satzes wird viel einfacher sein als der ursprüngliche Satz. Und was man eben nicht weiß, was sind gute Verallgemeinungen? Genauso, was man auch nicht weiß, was sind gute Definitionen? Also diese beiden Sachen, gute Verallgemeinung und gute Definition, sollte man nie unterschätzen. Gut, also hier haben wir ein paar Definitionen. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Frage. Wir wollten ja mit Hilfe der Eigenschaften von Teilräumen wollten wir etwas verstehen über Vektorräume. Und zwar wollten wir wissen, ob R und R2 homomorph sind. Und natürlich, klar, wollen wir zeigen, dass sie nicht homomorph sind. Also machen wir einen Strich durch. Und damit wollen wir dann eben demonstrieren, dass Topologie viel, viel wichtiger und bedeutender ist als Mengenlehre. Denn in der Mengenlehre kann man nicht unterscheiden zwischen R und R hoch 2. Man kann nicht unterscheiden zwischen einer, ja, was sagt es eigentlich, wenn das sozusagen auch topologisch das Gleiche wäre, dann könnte man ja nicht unterscheiden zwischen einem Pullover und einem Wollfaden. Ja? Denn ich mache ja aus dem Wollfaden irgendwie durch einen komplizierten Prozess, den ich nie verstanden habe, ja, eine Ebene. Ne? Das heißt also, mit anderen Worten, dann wäre das das Gleiche. Aber natürlich sollte es nicht das Gleiche sein. Und ich behaupte, das können wir jetzt auch beweisen, dass diese beiden topologisch verschieden sind. Gut, wie machen wir das? Ja, machen wir es indirekt. Angenommen, R und R2 sind homomorph. Ja, das war das Zeichen für Homomorphie. Also angenommen, R und R2 sind homomorph. Was heißt das? Das heißt, daraus folgt, es gibt einen Homomorphismus. Ja, welche? Ja, diese Richtung, R nach R hoch 2. Und das wollen wir widerlegen, wollen wir uns einen Widerspruch führen. Das ist auch wieder eigentlich so ein Wunder der Mathematik, wenn man mal darüber nachdenkt. Sie machen eigentlich jetzt hier eine Aussage über alle möglichen Abbildungen zwischen diesen beiden Räumen. Und Sie sagen, unter all diesen Abbildungen, die es hier gibt, ja, tausende von Formeln, und manche Abbildungen kann man überhaupt nicht mit Formeln beschreiben, sogar die meisten kann man nicht mit Formeln beschreiben, da werden Sie niemals einen Homomorphismus finden. Wie kann man sowas beweisen über eine unendliche Menge von Kandidaten? Keiner von den Kandidaten wird ein Homomorphismus sein. Na gut, in der Mathematik ist das möglich und das gucken wir uns jetzt an. In der Topologie hilft es oft, wenn man sich ein gutes Diagramm oder eine gute Zeichnung zur Veranschaulichung erstellt. Und das werden wir auch gleich machen. Also, kleine Veranschaulichung illustriert. Ja. Wir haben also hier R. Und hier haben wir R hoch 2. Und ja, wir können jetzt nicht entscheiden, ob das jetzt also homeomorph ist oder nicht. Machen wir so ein bisschen einen Raum draus. So. Und da brauchen wir einen kleinen Trick, um weiterzukommen. Und dieser Trick ist von einer etwas drastischen Art. Und zwar müssen wir eine Pistole nehmen, und also keine Elektronenkanone wie vorhin, sondern eine richtige Pistole jetzt. Und wir müssen ein Loch schießen in den Nullpunkt. Und das machen wir. Jetzt Knall, zack, hier ist das Loch. Und dann hier auch Knall und auch ein Loch. So, und jetzt was passiert? Nämlich, jetzt behaupte ich, kann ich was mit meinen Begriffen machen, Zusammenhang. Ja? Und das geht jetzt also wie folgt. Weil es so einen Homeomorphismus gibt, kann ich jetzt weiter schließen. Es gibt einen Homeomorphismus auch von diesen gelochten Räumen. Das heißt, also ich finde einen Homeomorphismus von R minus 0 nach R2 minus 0.
Warum kann ich, wenn ich sage, ganz R nach R Quadrat, gibt es einen Homeomorphismus dann auch in der Einstellung?
Da kommen wir gleich drauf. Wird alles verraten gleich. Also hier haben wir also einen Homeomorphismus. Und ich gucke mir jetzt statt den Nullpunkt den Punkt H von 0 an. Ja gut, ohne beschränkte Allgemeine kann ich ja sagen, das ist der Punkt H von 0. Wenn er irgendwo anders liegt, dann wähle ich eben das Koordinatensystem, das Loch in die 0 wird. Also spielt auch gar keine Rolle. Ich kann jetzt das Koordinatensystem auch wegnehmen. Habe irgendwo ein Loch reingeschossen und das nenne ich dann H von 0. Das ist also H von 0. Und ich könnte jetzt einfach hier als Homeomorphismus nehmen, die Einschränkung von H auf R minus 0. Ich behaupte, dass das ein Homeomorphismus ist. Um das zu zeigen, muss ich hier nur sagen, wie Inverse aussieht. Und die Inverse ist eben einfach mit Inverse, ja, H hoch minus 1 eingeschränkt auf R2 minus H von 0. Dann geht es wieder auf R minus 0. Und ja gut, H hoch minus 1 ist stetig, dann ist auch die Einschränkung stetig und das Produkt ist die Identität. Also das ist jetzt sozusagen Beantwortung Ihrer Frage. Es gibt also dann eben auch so einen Homeomorphismus. Ja, und jetzt nehmen wir uns zwei Punkte hier. Also sagen wir mal hier den Punkt minus 1 und da den Punkt plus 1. Und gucken uns an die Bildpunkte. Die werden nicht im Loch hier verschwunden sein, weil ja, H ist ja eine Bijektion. Also wird der eine Punkt hier liegen, H plus 1, und der andere Punkt, der liegt vielleicht da, H von minus 1. Okay. Und jetzt behaupte ich, ja, R2 minus Loch ist zusammenhängend, sogar wegzusammenhängend. Um das zu sehen, könnte ich einfach eine Verbindungsgerade nehmen. Ja gut, wenn die Verbindungsgerade das Loch trifft, dann gehe ich ein bisschen drumherum, also mache ich sowas. Ja? Habe ich also einen Weg, W, vom Intervall dahin, was also diese beiden Punkte verbindet. Das heißt, also ich kann sagen, es gibt einen Weg, W, wegen Wegzusammenhang von R2 minus 0, gibt es einen Weg von I nach R2 minus 0, ja? Mit W von 0 ist gleich H von minus, plus 1, und W von 1 ist gleich h von minus 1. Das ist eine stetige Abbildung von i nach r, 2 minus 0. Aber ich habe ja jetzt hier noch weiter eine Abbildung nach r minus 0. Das ist diese Abbildung, die ich hier definiert habe. Die kürze ich mal ab mit g. Das heißt also, es folgt daraus, dass w und dann g eine Abbildung ist von i nach, ja, g bildet ja r2 minus 0 auf r minus 0 ab. Also wäre das eine Abbildung nicht in r allein, sondern in r minus 0. Hier muss ich übrigens h von 0 schreiben. Ja? Ich habe also einen Weg vom Einheitsintervall von r minus 0, das heißt also einen Weg von minus 1 nach plus 1. Und das geht nicht, denn das ist ein Widerspruch zum Zwischenwertsatz in der Analysis. Okay, also spektakuläres Resultat bewiesen, R2 ist verschieden von R, allein durch gute Definition, nämlich Definition von Wegzusammenhang und Zusammenhang. Zeit ist um, schönen Dank, bis zum nächsten Mal.